Es wird viel mehr dahin gehen, dass es auf den Höfen viel mehr Technologie geben wird, die es dem Landwirt ermöglichen, klügere Entscheidungen zu treffen.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Mein Name ist Stefan Fack und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bewegen wir uns zwischen Humus und Hightech, zwischen Drohne und Traktor. Es geht nämlich um das Thema Landwirtschaft. Und dazu habe ich gleich zwei spannende Gäste eingeladen. Lea Vlies, Geschäftsführerin des Forums Moderne Landwirtschaft. Eine Organisation, die Landwirtschaft neu erklärt und deren Ziel es ist, moderne Landwirtschaft verständlich zu machen. Also nahbar, transparent und auf Augenhöhe. Außerdem mit dabei Carina Rosenthal von Lotao. Sie bringt ihre Erfahrungen von Agrina und dem Leibniz-Institut für Agrartechnik mit. Damit wird sie zur idealen Gesprächspartnerin, wenn es um regenerative Landwirtschaft und nachhaltige Foodsysteme geht. Also, lasst uns eintauchen in Böden, Bits und jede Menge frische Ideen für die Landwirtschaft von morgen. Herzlich willkommen, liebe Lea. Herzlich willkommen, liebe Carina. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zu Gast seid und dass wir über das spannende Thema Landwirtschaft sprechen können. Ja, zu Beginn und bevor wir uns nun intensiver mit dem Thema beschäftigen, habe ich grüne Kekse mitgebracht. Ui. Gebe ich mal dir, liebe Lea.
Ja,
es ist nicht irgendein Keks, der ist bio, zuckerfrei und er enthält Chlorella-Alge.
Ich probiere mal.
Du hast ja gesagt, du hast heute Banana Bread Muffins gebacken. Mhm. Was ist besser, der Keks oder die Muffins?
Naja, nachdem ich schon drei Stück hatte, ist der Keks jetzt mal eine schöne Abwechslung. Tatsächlich ist geschmacklich natürlich mein selbst kreierter Muffin besser, aber ich finde den ganz interessant. Also schmeckt so ein bisschen zitronig, hätte ich nicht erwartet. Also Alge, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich es nicht vermutet.
Ja, geht mir ähnlich mit der Alge. Ich finde den von der Konsistenz auch sehr gut. Mhm.
Aber ich finde, ohne Tee oder Kaffee kann man den eigentlich nicht essen. Da braucht man so eine Staubbrille, ja. Also schon ziemlich trocken.
Aber ich habe ihn aufgegessen, also.
Also ist doch schon mal ein gutes Zeichen, ja. Also man schmeckt schon ein bisschen bei dem Keks, was er sein möchte, nämlich gesund, nachhaltig, durchdacht. Und ich finde das auch ein Stück weit interessant, weil das ist ja ein Keks, der sehr viele Versprechen transportieren will. Und da komme ich auch schon zu unserem Thema von heute, nämlich zur Landwirtschaft. Auch da gibt es ja sehr viele idealisierten Bilder und Themen, die versprochen werden. Glückliche Tiere, grüne Felder. Aber wie viel davon ist denn eigentlich Wirklichkeit? Magst du mal starten, Lea? Was ist denn Erwartung und was ist Wunschdenken?
Also ich würde natürlich schon selbstbewusst sagen, dass 100% Wirklichkeit sind. Wenn man jetzt sich anschaut, dass es den Tieren auf einem Hof gut geht, die dort leben, dass es im Interesse eines Landwirts ist, sich möglichst umweltschonend, naturschonend zu bewegen. Wenn man jetzt aber natürlich guckt, was so der allgemeine Verbraucher für eine Vorstellung hat von einem Hof und der ist dann auf einmal auf einem Bauernhof zu Besuch, da merkt man schon, dass da ein anderes Bild, glaube ich, in den Köpfen verankert ist. Eines, das sehr viel mehr so an, ja, an eine Bullabü-Welt von Astrid Lindgren erinnert, dass man sehr viel mehr in der Natur vermutet, dass Landwirtschaft passiert, als am Schreibtisch, wo eben Landwirtschaft heute auch viel passiert. Und wenn dann auf einmal ein Roboter rumfährt, der Unkraut jätet, ich glaube, spätestens dann ist eine sehr, sehr hohe Irritation da.
Wie siehst du das, Carina? Das Bild, das viele von der Landwirtschaft haben, was in der Realität passiert, passt das wirklich überhaupt noch zusammen?
Ich finde, das ist eine sehr schöne Frage, denn wenn wir uns so einen landwirtschaftlichen Betrieb anschauen, kann er ja sehr unterschiedlich sein, auch von der Größe, von der Betriebsführung. Und da werden einfach sehr viele verschiedene Bilder eigentlich gezeichnet, die der Konsument, glaube ich, so gar nicht im Kopf hat. Schon so ein bisschen wie Leas bezeichnet.
Jetzt sagst du schon Stichwort Roboter läuft rum, vieles passiert am Schreibtisch. Was sind denn so die größten Herausforderungen, die Landwirte und Landwirtinnen heute haben? Ist das Bürokratie? Ist das Klimawandel? Ich meine, das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Liste, oder?
Ja, es ist tatsächlich eine lange Liste. Und ich glaube, es kommt auch immer darauf an, unter welchem Aspekt man diese Frage stellt. Also wenn es jetzt irgendwie ein sehr trockener Sommer ist, dann ist, glaube ich, die erste Antwort sofort das Thema Klimawandel. Wenn man jetzt gerade am Jahresabschluss wieder alle möglichen Düngekennzahlen in seine Liste eintragen muss, dann ist, glaube ich, das Thema Bürokratie das Erste, was fällt. Und dann gibt es noch eine ganz andere anderen Aspekt bei dieser Frage. Und das ist so ein bisschen auch das, womit wir uns beschäftigen, nämlich die Vorstellung der Verbraucher, die eigentlich alle Probleme gerne vom Landwirt gelöst haben möchten sich selber ganz gerne zurücklehnen würden und sagen würden, also ich kaufe eigentlich immer nachhaltig ein und ich kaufe immer so ein, dass ich die Landwirtschaft bestmöglich unterstütze. Und ich glaube, das ist auch was, wo sich viele Landwirtinnen und Landwirte wünschen würden, mehr Verständnis dafür, für diese Herausforderungen, die da sind und gleichzeitig auch mehr Wertschätzung für die Arbeit, die sie täglich leisten.
Ist es dann eher eine Fruststimmung, würdest du sagen, eine Überforderung oder ist da auch ein Stück weit eine Aufbruchstimmung, dass man sagt, jetzt erst recht?
Ja, jetzt haben wir natürlich über die Herausforderungen gesprochen und also ich glaube, das kann man auch nicht pauschal beantworten, wie Carina es gerade auch schon gesagt hat. Das ist, jeder Betrieb ist anders und wenn man gerade frisch investiert hat in Technologie oder eben auch in neue Verfahren sich gerade neu aufgestellt hat, ich glaube, dann ist ganz viel Aufbruchstimmung da und auch ganz viel Motivation und Optimismus. Wenn man jetzt gerade vor der Frage steht, ob man seinen Stall zum Beispiel modernisieren möchte und nicht genau weiß, wie man das machen soll, ich glaube, dann ist schon auch immer mal ein bisschen Frust mit dabei.
Und ändern sich ja die Rahmenbedingungen, nehme ich an, ja auch andauernd, ja?
Ganz genau. Und das ist wahrscheinlich, wo alle Landwirtinnen und Landwirte sagen würden, das ist die größte Herausforderung, dieses Thema Planungssicherheit. Also, dass man da irgendwie eine Verbindlichkeit hat. Und das ist aber natürlich sehr schwer. Also gerade, wenn alle 4 Jahre neu gewählt wird, wenn Politik sich auch mit unterschiedlichen Lösungsansätzen durchsetzen möchte, da irgendwie auch unterschiedliche Vorstellungen hat. Also gerade wenn wir jetzt die aktuelle Regierung anschauen, sind Landwirtschaft und Umwelt in unterschiedlichen Parteifarben zu Hause. Das wird auch, glaube ich, eine Herausforderung. Also das ist sehr, sehr schwer, da eine Planungssicherheit zu haben als Landwirt, als Landwirtin. Und das braucht es aber. Es sind einfach lange Zyklen, die auf einem Hof eine Rolle spielen. Große Investitionssummen, die da getätigt werden. Und
Und da gibt es jetzt keine Möglichkeit, zum Beispiel seitens der Politik, langfristigere Sicherheit zu bieten? Oder gibt es Initiativen, die das fordern?
Also es gibt Initiativen, die das fordern, auf jeden Fall. Und es gibt sicher auch Möglichkeiten, da längere Planungssicherheit zu gewähren. Und das, was die Politik ja schon macht, ist Anreize zu geben, in welche Richtung investiert werden sollte. Und da gibt es schon viele Betriebe, die darauf dann reagieren, die auch sagen, im Bereich Bio zum Beispiel, jetzt die letzten 3 Jahre war ja ein ganz klares, erklärtes Ziel, diesen Bio-Anteil auf 30% zu steigern. Das ist ja schon eine Aussage für einen Landwirt, sich da Gedanken zu machen, investiere ich da hinein. Auch das ganze Thema Proteindiversifizierung, da gibt es auch viele Bestrebungen in der Politik, da Rahmenbedingungen zu schaffen, zumindest Anreize zu schaffen. Und da muss man sich halt als Landwirt durchlavieren. Am Ende sind das ja auch Unternehmer und auch gerne Unternehmer. Also dazu gehört ja auch ein gewisses Risiko. Es steht halt immer ständig im Zusammenspiel mit genügend Lebensmittel zu erzeugen und das Ganze aber umwelt- und naturschonend.
Wenn du jetzt sagst Bio, die Firma Hofer, also Aldi Österreich, wirbt in Österreich mit dem Slogan zurück zum Ursprung, leistbare Bioprodukte, höchster Anspruch an Nachhaltigkeit, Transparenz. Carina, wie siehst denn du das? Ist so ein Ansatz überhaupt ehrlich? Ist das mit regenerativer Landwirtschaft oder nachhaltiger Landwirtschaft überhaupt vereinbar, wenn so ein Discounter da Massenbio-Waren in nachhaltiger und transparenter Form propagiert?
Auch sehr differenziert sich das wieder, weil in dem Sinne auch wieder ein Druck, also ein Preisdruck ausgeübt wird auf die Biolandwirte. Also ich sehe das schon eher kritisch.
Jetzt unabhängig vom Preisdruck, ist das überhaupt skalierbar? Also kann man diese Massen überhaupt produzieren?
Wir müssen ja bei der biologischen Landwirtschaft differenzieren von der regenerativen Landwirtschaft. Der Begriff der regenerativen Landwirtschaft ist ja sozusagen eigentlich ein älterer Begriff, der auch wieder neu gelebt wird. Er versucht so ein bisschen die zwei Welten, das heißt die konventionelle Landwirtschaft und diese ökologische Landwirtschaft, so das Beste aus den zwei Welten zusammenzuführen. Dadurch, dass wir halt oft im ökologischen Bereich auch sehr, sag ich mal, dogmatisch sind. Also wir haben klare Grenzen, was auch wichtig ist. Aber das ist zum Beispiel in der regenerativen Landwirtschaft nicht der Fall, dass man so ein bisschen offene Grenzen hat. Und das Ziel, ganz klar, ist bei der regenerativen Landwirtschaft Humusaufbau. Das ist der Bodenschutz. Während bei der biologischen Landwirtschaft man ja auch andere Ziele verfolgt. Und das ist bei der regenerativen Landwirtschaft der Mittelpunkt. Warum ist das der Mittelpunkt? Ganz einfach, da der Humus ist sozusagen der Oberboden, die Schicht. Und diese Schicht ernährt uns. Wenn dieser Boden wegfällt, dann können wir leider keine Lebensmittel mehr produzieren. Und deshalb ist auch der Bodenschutz eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Wenn wir uns zum Beispiel im biologischen Bereich uns die Verfahren anschauen, also dass Pestizide weniger eingesetzt werden, dass Düngemittel reduziert werden.
Ist das, wenn man jetzt auf den Gesamtlandwirtschaftssektor schaut, ist das überhaupt ein Thema oder ist es ein eher Nischenthema aus deiner Sicht, Lea?
Also ich finde das Thema regenerative Landwirtschaft aus ganz vielen Perspektiven super spannend. Das eine ist, dass es tatsächlich so einen Frieden schließen kann zwischen den Bios und den konventionellen, wie du es gerade so schön gesagt hast, weil das ist ja auch eine sehr ideologisch geführte Debatte. Also auf der einen Seite hat man als Verbraucher ein Label, an dem man sich orientieren kann, das sehr mit Nachhaltigkeit verbunden wird. Aber wenn man sich die Branche anschaut und alles, was dazugehört, dann ist es schon sehr ideologiegetrieben zum Teil. Und da bietet die regenerative Landwirtschaft, eben wie du gerade so schön gesagt hast, Carina, da geht es ums Ergebnis. Das Beste aus beiden Welten so einzusetzen, dass das Ergebnis gut ist. Und zwar so gut, dass man eben als Betrieb davon leben kann und aber eben Umwelt und Natur so schonend wie möglich behandelt. Und deswegen ist dieser Ansatz, ob er jetzt regenerativ heißt, bio oder wie auch immer, oder umweltschonend in der Landwirtschaft schon immer da und kriegt jetzt durch die regenerative Landwirtschaft, glaube ich, nochmal einen neuen Move, weil man da einfach sieht, die ganze Kette fühlt sich auf einmal da ein bisschen zugehöriger und auch ein bisschen mehr in Verantwortung. Und das hat natürlich auch damit zu tun mit Start-ups, die auf einmal dieses ganze Thema regenerative Landwirtschaft bepreisen, da eben auch sagen, Mensch, so viel CO2 wird da eingespart, da können wir irgendwie auch Zertifikate für vergeben. Und damit wird es interessanter dann auch für den Bereich hinter der Landwirtschaft, also für die Verarbeitung, für diejenigen, die Produkte herstellen. Und da entwickelt sich eben so eine ganz schöne Dynamik, wo man eben auf einmal, wo sich alle ein bisschen mehr zugehörig fühlen zu diesem Ziel und es nicht nur beim einzelnen Landwirt liegt. Und deswegen sehe ich da super viele Chancen, ob das jetzt regenerative Landwirtschaft heißt für jeden einzelnen Landwirt. Ich glaube, da können wir noch sehr viele Jahre drüber diskutieren.
Aber wenn ich jetzt höre, so natürlicher Boden, händisch umgraben oder mit Traktor oder so, humusreiche Erde, ist das was die Düngemittel- und Chemiekonzerne wirklich freut? Spricht das nicht eigentlich gegen deren Profit?
Ja, das ist tatsächlich so ein Gedanke, den man sehr schnell hat. Je weniger die verkaufen, desto weniger verdienen sie. Aber am Ende des Tages ist deren Kunde der Landwirt. Und der Landwirt schaut schon immer ganz genau darauf, wie viel Pflanzenschutzmittel, wie viel Düngemittel er tatsächlich auch braucht. Und wenn es da Verfahren gibt, die helfen, dabei einzusparen, dann steigt ein Unternehmen, das diese Produkte herstellt, da auch mit ein. Und es gibt eben viele Unternehmen, denen geht es nicht darum, Mittel in Kilogramm zu verkaufen, sondern die sagen, ich bin daran interessiert, dass der Landwirt einen gesunden Hektar hat. Das heißt, es wird viel mehr in Beratung investiert, in biologische Pflanzenschutzmittel, die heißen Biologicals. Also auch da findet einfach ein Umdenken statt. Und auch, also wenn man sich jetzt das Thema Pflanzenschutzmittelausbringung anschaut, in Spot-Spraying, also dass man ganz punktgenau diese Mittel ausbringt. Mhm. Und davon profitiert ein Unternehmen dann natürlich auch, weil es sind völlig neue Marktmöglichkeiten da. Also da shiften sich gerade auch Geschäftsmodelle, weil auch da schon lange verstanden wird, dass es nicht ein Mehr gibt, sondern eher ein Weniger. Und damit muss man natürlich als Unternehmer auch umgehen.
Wie siehst du das, Carina?
Wenn man sich mit der regenerativen Landwirtschaft auseinandersetzt und dann auch mit den Konzernen spricht, die ja wirklich auch sehr daran interessiert sind, diese Geschäftsmodelle auch besser zu verstehen, hat man doch auch manchmal die Gefahr, dass das Interesse vielleicht auch ein bisschen anders ist, in dem Sinne, dass sie auch das Know-how abgraben und das für ihre eigenen Geschäftsmodelle nutzen. Und das ist halt für kleinere Unternehmen wie kleine Startups, die versuchen, regenerative Landwirtschaft zu skalieren, aber natürlich nicht die Möglichkeit haben, so das zu skalieren wie jetzt ein großer Konzern. Da laufen sie halt schon Gefahr, dass das
gestohlen wird.
Gestohlen wird.
Ja, oder übernommen wird.
Ja.
Ja,
kann ich dazu was sagen?
Ja, klar. Sag.
Also ich bin der Letzte, der sagt, dass man Konzerne nicht auf die Finger schauen muss. Aber ich finde, es hilft ganz viel, mal einen Landwirt zu besuchen während der Ernte und zu erleben, wie der auf seine Ernte schaut und auch die Möglichkeiten eines vollen Werkzeugkastens zu nutzen sucht. Und ich habe schon mal einen konventionellen Landwirt gefragt, warum er nicht einfach auf Bio umstellt, so wie er auch wirtschaftet. Und die Antwort war, dass er für das Momentum, wo er kurz davor ist, eine komplette Ernte zu verlieren, mit einem Wirkstoff dagegen wirken zu können, diese Möglichkeit, sich zu erhalten, die ist ihm einfach nicht wert, auf Bio umzusteigen. Und das fand ich, selber am Feld zu stehen und das so zu sehen, so diese vielen Feldfrüchte und mir vorzustellen, dass er die da nicht also komplett verliert, dass das alles kaputt ist. Ich glaube, das hilft einem, da dann auch nochmal einen anderen Blickwinkel zu haben. Also das heißt nicht, dass man da nicht genau gucken muss nach Einzelinteressen und nach Wirtschaftsinteressen. Aber ich merke schon, je mehr man mit einzelnen Landwirtinnen und Landwirten da in Austausch geht, desto mehr steigt auch das Verständnis für solche Prozesse auch.
Ich meine, ich habe selbst erfahren, das Thema ist total komplex, weil zum Beispiel letztes Jahr, wir haben Kartoffeln gesucht, absurderweise, und es gab keine Bio-Kartoffeln, weil die Bio-Kartoffeln alle als konventionell verkauft wurden, weil dafür der gleiche oder sogar ein teurerer Preis bezahlt wurde und der Markt für Bio-Kartoffeln eigentlich zu schwach war und die Nachfrage zu gering war, um das auszugleichen. Also sozusagen der Boden und das Risiko des Landwirten ist das eine, aber die Nachfrage ist halt auch nochmal das andere. Finde ich ganz spannend. Sag Lea, du bist ja sehr nah dran, du hast es auch schon kurz erwähnt, an diesem Thema der Präzisionslandwirtschaft. Wie funktioniert denn das in der Praxis? Ich weiß, wir springen ein bisschen, aber wir haben ja auch nicht allzu viel Zeit heute.
Ja, das stimmt. Präzisionslandwirtschaft ist, also stell dir vor, du hast einen Acker, einen Quadratmeter, um ein bisschen wegzukommen vom Landwirtschaftsfachchinesisch, also ein Quadratmeter. Und der Boden, also du kannst ja nicht in den Boden reinschauen. So, der ist jetzt unterschiedlich, da hast du ein bisschen mehr sandigen Boden, da ist es höher, da ist es niedriger. Und wenn man jetzt so ein ganzes Feld anschaut, dann ist ein Landwirt früher, sage ich jetzt mal übertrieben, vorgegangen, hat eben so abgeschätzt, kennt seinen Acker schon ein bisschen besser oder weniger gut und hat dann sich entschieden, wie bearbeitet er dieses Stück Land? Bei der Saat, bei der Pflege und bei der Ernte. Und Präzisionslandwirtschaft gibt jetzt die Möglichkeit, über Drohnenbilder, über die Beschaffenheit des Bodens ganz genau zu sagen, wie der Boden aussieht. Das heißt, ich muss als Landwirt nicht nach Gefühl und nach irgendwie, ich schaue mir jetzt alles ganz genau an, vorgehen, sondern eine Maschine hilft mir dabei, diesen Acker ganz genau sich anzugucken. Und dann, weil die Maschinen eben ineinander greifen, tatsächlich auch die Pflege dieses Stück Lands so vorzunehmen, wie es für den einzelnen Zentimeter gut ist.
Das sprüht dann zum Beispiel genau auf die jeweilige Pflanze das entsprechende Pestizid, das die Pflanze gerade braucht.
Genau, oder es rupft eben ein Unkrautpflänzchen da aus, wo dieses Unkrautpflänzchen gerade ist.
Sind solche Technologien auch in der regenerativen Landwirtschaft angekommen? Ist das dort auch sinnvoll?
Die Präzisionslandwirtschaft ist für die regenerative Landwirtschaft ein sehr großer Hebel. Vor allem nicht nur auch die Präzisionslandwirtschaft, sondern auch generell Technikeinsatz. Was ich damit meine, ist zum Beispiel auch Satellitentechnik. Weil wir mit der Satellitentechnik genau solche Punkte erkennen können, wie die Bodenverdichtung, ne? Das Humusaufbau, das kann alles nachverfolgt werden. Ist die Bodendecke wirklich bepflanzt über den Winter?
Muss sie denn das sein?
Ja, das wäre schon wünschenswert. Ich kann da auch ganz gerne erklären, wieso, weil eigentlich die Natur.
Carina ist heute ganz auf sollte mit dem Spaten unterwegs.
Die Natur sieht es ja eigentlich gar nicht vor, dass Boden unbedeckt ist. Das sind ja eigentlich Strukturen, die von uns Menschen geschaffen worden sind. Wenn man sich so einen Wald anguckt, oder wenn man, ne, das gibt's ja eigentlich gar nicht, so ein unbedeckter Boden. Und wenn wir den im Winter unbedeckt haben, fliegt der Wind drüber und die oberste Bodenschicht wird abgetragen. Ganz klassisch Bodenerosion. Ich glaube, das ist auch ein Begriff, den viele kennen. Es ist ein großes Problem und das ist nicht nur ein Problem, das kostet Geld.
Aber sag mal, die Masse der Landwirtschaft lässt doch den Boden, wenn ich da durchs Feld fahre im Winter, das ist doch alles unbedeckt, oder? Also da pfeift ja kein Mensch drum, ob da jetzt was grün ist oder nicht.
Ich denke, dass sich das jetzt, also es befindet sich im Umbruch. Viele Landwirte sind einfach mit diesen Herausforderungen konfrontiert und sie sehen, dass sie einfach nicht so weitermachen können. Sie verlieren ihre Ressource, um wirtschaften zu können. Mhm. Sie müssen an den Bodenschutz mehr denken. Das tun sie auch. Und wenn man mit den Landwirten auch spricht, das ist ein Thema, was viele, viele umtreibt. Und es ist einfach eine Kostenfrage. Ich habe auch mit vielen Landwirten gesprochen, die meinten, auch ein bisschen ähnlich vielleicht wie mit die Umstellung auf Bio. Wir würden das gerne tun. Wir sehen auch viele Vorteile darin, aber das kostet, das sind alles Finanzmittel aus eigener Tasche. Mhm. Oftmals. Und das ist halt wieder, wenn wir wieder eine Brücke schlagen, die Anforderungen des Verbrauchers, ne, hinsichtlich der Nachhaltigkeit, und das wird ja vom Landwirt getragen in dem Sinne.
Mhm, interessant. Jetzt sagt Carina, die Landwirte müssen das alles selber bezahlen. Gibt es denn keine Förderinstrumente, die moderne Technologien zum Beispiel unterstützen, den Einsatz moderner Technologien?
Also es gibt Förderinstrumente, und es gibt natürlich auch für diese Bestandteile der regenerativen Landwirtschaft, also dass man eben Zwischenfrüchte anbaut, dass man den Boden bedeckt hält, wobei natürlich im Winter trotzdem da nichts wächst hierzulande, ist einfach zu kalt. Also um da gegenzusteuern, gibt es schon Förderinstrumente, und auch da gibt es ein Umdenken, und das ist, glaube ich, auch einer der wesentlichen Schlüssel, zu sagen, ein Landwirt baut Lebensmittel an, die verkauft er und bekommt dafür Geld und bekommt aber auch Subventionen, gerade im Ackerbereich, dass er günstige Lebensmittel produzieren kann. So, aber er tut ja deutlich mehr. Also er tut was für den Erhalt der Böden, das braucht er auch, aber er tut auch was für den Erhalt der Biodiversität, wenn er eben Pflanzen anbaut, wo sich dann Insekten einnisten, und das mit zu berücksichtigen, sowohl bei der Subvention als auch bei der Bezahlung, also dass man das jetzt in ein Produkt einpreist oder dass man eben da Fördermittel für bekommt, das findet einfach immer mehr statt, und das ist eben auch wichtig.
Im Innovationskompass vom Forum Moderne Landwirtschaft sieht man ja sehr klar, dass die VerbraucherInnen Technologien möchten, die Umwelt und Ressourcen schonen. Wird es dann in diesen Finanzierungsförderungen auch so berücksichtigt? Also sind diese Technologien dann auch wirklich so, die gefördert werden, dass sie eben diesen Verbraucherwunsch Rechnung tragen?
Puh, da kenne ich mich jetzt in der Förderpolitik nicht im super Einzelnen aus. Aber was, glaube ich, schon wichtig ist und was uns wichtig war dabei nochmal rauszufinden, ist, dass man das zeigen muss. Also man muss es dem Verbraucher in irgendeiner Art und Weise darlegen. Jetzt kann man das super detailliert machen, wie es wahrscheinlich in der Förderrichtlinie dann am Ende auch drinsteht, oder über viele, viele Einzelbeispiele zeigen. Und gibt es unterschiedlichste Einzelbeispiele, und das in Summe, das hatte Carina ja auch schon gesagt, dass Landwirtschaft einfach sehr heterogen ist, das in Summe führt dann natürlich schon dazu, dass man das Bild auch bekommt, dass Landwirtschaft deutlich nachhaltiger arbeiten kann, wenn sie auch hochtechnologisiert ist.
Jetzt haben wir über Technologie gesprochen, wir haben ein bisschen über Politik gesprochen, über Industrie. Wer hat denn jetzt wirklich die Macht, so echte Veränderungen in der Landwirtschaft anzustoßen? Also wo sind denn die Hebel?
Ich glaube, wenn wir das wüssten, dann hätten wir sie schon lange umgelegt. Also ich merke, dass es wahnsinnig wichtig ist, die Leute miteinander in Austausch zu bringen. Und das habe ich vor kurzem erst wieder gesehen an einem Unternehmen, das Saatgut produziert. Also es steht ganz am Anfang der Kette. Und das erst vor ein, zwei Jahren eine Division in-house aufgebaut hat, wo es mit einem Lebensmittelproduzenten ganz am anderen Ende der Kette in Austausch gegangen ist. Die produzieren Erbsenmilch. Und beim Thema Erbsenmilch ging es so ein bisschen um die Herausforderung, dass Erbse per se einfach ein bisschen bitterer ist. Und da müssen diese Bitterstoffe raus. Und da tut man ganz viel im Nachhinein rumdoktern, sage ich jetzt mal so salopp, in den Lebensmittellaborküchen, um diese Bitterstoffe rauszukriegen. Und da ist eben dieses Unternehmen hergegangen und hat gesagt, ja Mensch, wir züchten doch dieses Saatgut für diese Erbse, können wir nicht da anfangen? Und das, was jetzt hier auf den Geschmack einzahlt, gibt es aber natürlich auch entlang der Wertschöpfungskette mit Blick auf Nachhaltigkeitsaspekte, mit Blick auf Biodiversitätssteigerung. Und da merken wir einfach immer wieder, dass es so wertvoll ist, da einfach in den Austausch zu kommen. Und ich glaube, wenn man einen Hebel findet, dann lässt der sich ja auch noch mal viel schneller umlegen, wenn alle miteinander schon im Austausch sind und wissen, wo jeder dann quasi sein Bausteinchen damit beitragen kann.
Sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich denke, Lea und ich sind ja Stadtkinder, die sich ganz exotisch irgendwie auf die Landwirtschaft gestürzt haben. Und das Verständnis, es war einfach vorher kaum da, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, von beiden Seiten ist oft fehlendes Verständnis vorhanden. Und wenn wir dort einfach in den Austausch gehen, also wirklich voneinander verstehen, was derjenige die Perspektive hat, dass das schon viel, viel bewirken würde. Aber ich denke trotzdem, großer, großer Hebel bleibt natürlich auch, immer noch der Einzelhandel, da natürlich auch wirklich Preisdruck, Marktmacht herrscht. Aber auch wenn wir uns zum Beispiel wieder diese heterogene Landwirtschaftswelt anschaut, natürlich gibt es auch dort große hektarstarke Unternehmen, sage ich mal, die auch einen Hebel haben könnten, aber auch in einem Status quo so weiterverfahren. Da ist es auch wieder dieses Heterogene.
Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht der Einzelhandel bei dem ganzen Thema?
Ich denke, der Einzelhandel hat ja auch die stärkste Verbindung zum Konsumenten. Ich weiß, wir reden oft von einem informierten, einem selbst aufgeklärten Konsumenten, aber ich denke auch, dass dass auch der Einzelhandel da auch ein bisschen Verantwortung trägt, nicht nur preislich zu kommunizieren, sondern auch wirklich Qualitäten besser zu kommunizieren, dass auch verstanden wird, was für ein Aufwand überhaupt dahinter steckt und diese Wertschätzung hinter der Produktion von Lebensmitteln einfach hochgehoben wird, weil ich denke, viele Stadtkinder wie ich haben einfach diesen typischen Griff in den Supermarkt und denken nicht zweimal drüber nach.
Denken nicht nach, wo die Kartoffel herkommt. Lea, du hast vorhin den Kopf geschüttelt.
Ich habe ihn nicht geschüttelt, aber ich habe sehr kritisch geguckt, weil ich schon merke, also ich beobachte mich ja selber beim Einkaufen und ich schaue jetzt auch nicht immer auf alles und dabei arbeite ich in dem Sektor. Also selbst ich, wenn ich es irgendwie eilig habe, greife zu Marken, die ich irgendwie kenne oder greife eben mal zu einem Sonderangebot. Und wir haben mal einen Co-Creation-Workshop gemacht, das war ganz spannend, mit Verbrauchern, mit Beteiligten der Kette, mit Landwirtschaft, mit Lebensmitteleinzelhandel auch mit dabei. Und was so ein bisschen rauskam, war, dass der Verbraucher so die Erwartung hat, Mensch, löst das mal für mich. Also ich bin total bereit, mich da einzubringen über Produktentscheidungen, das dann zu kaufen und auch vielleicht mal einen Cent mehr zu bezahlen. Auch wenn ungern, aber trotzdem.
Ist das so, ja?
Ja, schon. Also ich bin schon überzeugt davon, dass dadurch, dass man halt einfach so wenig Möglichkeiten hat, einzukaufen oder beziehungsweise, dass so viele Leute über den Supermarkt einkaufen, dass da einfach schon die Möglichkeit auch besteht, diese Themen zu pushen, ohne dass man es aufs Etikett draufschreibt. Aber die Erwartung ist, dass ich nicht ständig mitentscheiden muss, sondern dass das gelöst wird entlang der Kette für mich. Und das fand ich schon auch eine spannende Erkenntnis. Also, dass wir da eigentlich, um mich da nochmal zu wiederholen, schon gefordert sind, gemeinsam in Austausch zu gehen. Und da bin ich schon auch dafür, das nicht nur auf den LEH, also den Lebensmitteleinzelhandel, abzuwälzen, weil wir essen in Kantinen. Keine Ahnung, vielleicht kaufen wir unsere Lebensmittel bald über TikTok. Also, ich glaube, da zu sagen, wir haben nur einen Hebel und wir konzentrieren uns darauf und setzen alles darauf, dort die Lösung zu finden, ist auch ein bisschen gefährlich heutzutage.
Ja, man kann ja auch direkt schon ab Hof kaufen, ne? Also auch im Online-Bereich. Es gibt ja auch, und glaube ich, ist sehr, gerade in den Städten, sehr beliebt mittlerweile.
Ja, das stimmt, ja.
Spannend auf jeden Fall. Also so ein Blindspot, sage ich mal, also in dem Sinne, wenn man sich nur auf ein Problem fokussiert, ist es zum Beispiel auch bei der regenerativen Landwirtschaft ganz stark, zum Beispiel Bodenschutz. Dann ist halt auch immer noch die Frage, wie konzentriert man sich auf die ganzen anderen Herausforderungen.
Okay, lass uns doch mal nach vorne blicken, so ein bisschen in die Glaskugel. Was wird sich denn in den nächsten 30 Jahren verändern? Was denkst du, Lea?
Also es wird viel mehr dahin gehen, dass es auf den Höfen viel mehr Technologie geben wird, die klügere Entscheidungen oder die es dem Landwirt ermöglichen, klügere Entscheidungen zu treffen. Was ich aber schon auch wichtig finde zu sagen, ist, dass es den Landwirt braucht. Also den braucht es, um diese Entscheidung dann am Ende durchzuführen. Und ich habe mich vor kurzem mit einem jungen Landwirt unterhalten, der gerade den Hof übernommen hat. Und der meinte, so sein größtes Ziel ist, der hat Milchkühe und hat zwei Melkroboter im Stall. Und sein größtes Ziel ist eigentlich, dass sein Hof komplett autonom läuft, weil er das dann auch alleine fortsetzen kann. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Vorstellung, dass es gar nicht weniger Höfe geben muss, sondern mehr Höfe geben kann, wo man eben auch als Einzelperson, vielleicht als Duo sagen kann, ich betreibe Landwirtschaft, weil ich so viele Helfer habe, die mir das abnehmen, die mich dabei unterstützen, dass eben auch diese kleineren Strukturen erhalten bleiben können.
Jetzt glaubst du tatsächlich so einen Hof noch mit 800 Kühen zum Beispiel in 30 Jahren geben?
30 Jahren Hof mit 800 Kühen, also irgendwo auf der Welt auf jeden Fall.
In Deutschland aber nicht.
In Deutschland, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da noch welche gibt, ja. Aber
nicht wirklich.
Vielleicht auch nicht.
Dein Glaskugelblick. Carina?
Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir in 30 Jahren eine regenerative Landwirtschaft haben, die wirklich den Bodenschutz in Fokus setzt. Klar, realistisch gesehen gibt's ja, wir haben ja Strukturen, wir haben Strukturwandel. Es wird wahrscheinlich so sein, wenn wir es nicht schaffen, dort irgendwie die, Strukturen zu fördern, die den Landwirt helfen, eine nachhaltige Betriebsführung zu führen, dass wir wirklich das haben, dass auch Höfesterben sich weiterhin fortsetzt, dass die Höfe größer werden, dass es auch dazu kommen kann, dass Tierzahlen auch größer werden bei den Höfen. Aber wenn wir jetzt auch in den Austausch gehen und alle gemeinsam da an diesem Thema arbeiten, können wir sozusagen auch da hoffentlich einlenken, diese Entwicklung einfach ja in andere Wege einzulenken. Das wäre wünschenswert. Aber ich sehe auf jeden Fall in der Zukunft beide Möglichkeiten.
Es kann nur einen geben, eine Idee, ein Thema, ein, sag ich mal, Trend, der sich durchsetzt. Was ist es?
Künstliche Intelligenz.
Spannend.
Ja, du musst aber auch was sagen, außer spannend, ne? Carina.
Eine sehr tolle Innovation, die unfassbar vielleicht nochmal für eine zweite Folge diskutiert werden kann, CRISPR-Cas, die Genschere.
CRISPR-Cas?
CRISPR-Cas 9. Das ist okay. Die Genschere, dass man Pflanzen so modifizieren kann, wie man sie braucht. Das heißt auch hinsichtlich Klimawandel, dass Trockenresistenzen können so gezüchtet werden, dass die das überleben, die Pflanzen. Aber das ist ein ganz sensibles Thema.
Okay, Carina, du setzt also den kleinen Keim für eine neue Folge von Food Fact. Vielen Dank. Der grüne Keks vom Anfang, vielleicht war der ja gar nicht so schlecht, das Symbol für das Neue. Es zeigt ja, es geht auch anders, man muss sich nur trauen, neue Wege zu gehen. Und naja, vielleicht ist es manchmal ungewohnt, vielleicht schmeckt es auch manchmal nicht. Auf jeden Fall sehr schön, dass ihr mit mir geteilt habt, was sich so in der Landwirtschaft tut, was die Landwirtschaft heute bewegt. Ich nehme auf jeden Fall viel mit. Liebe Lea, liebe Carina, vielen Dank für das Gespräch. Und ja, alles, alles Gute für die Zukunft.
Super gerne, vielen Dank.
Lieben Dank.
Das war's für heute von Food Fact. Wenn ihr mehr über die Themen dieser Folge wissen wollt, spannende Zusatzinfos sucht oder auch einmal bei einem unserer Gewinnspiele mitmachen möchtet, dann schaut gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Foodfact_podcast. Dort gibt's alles an Infos zur Folge und natürlich noch ein bisschen mehr. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.